Und ich glaube, dass es in unseren Freundschaften viel mehr Potenzial gibt, als wir der Freundschaftsform, als wir dieser Beziehungsform zutrauen und ihr unterstellen.
Warum sollte man überhaupt über das Thema sprechen oder reflektieren, wenn es doch einfach so passiert?
Wir sprechen 35 Jahre später nach diesem Ereignis und sie sagt, das war mein größter Schmerz, den ich je erlebt habe.
Wie lange muss oder sollte ich in der Freundschaft auch investieren, obwohl es vielleicht schwierig ist? Oder wann ist auch der Punkt zu sagen, jetzt gehe ich?
Freundschaft hat Jesus alles gekostet.
Tiefe Freundschaften, in denen wir sein und wachsen können, die in den Höhen und Tiefen des Lebens bis zum Lebensende halten. Wer sehnt sich nicht danach? In der Realität merken wir aber oft, dass Freundschaft komplexer, unbeständiger und fragiler ist, als wir uns das wünschen. Sehnsucht, Freundschaft, das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Bei uns hörst du Dinge, die du noch nie gehört hast. Mein Name ist Kim Diehl und mein Gast heute ist Franziska Klein, Pastorin, Autorin und Freundschaftscoachin. Herzlich willkommen, Franzi. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Franzi, du hast ein Buch über Freundschaft geschrieben. Das ist das hier, Freundschaft schön, schmerzhaft, lebenswichtig. Du hast dich dann auch als Freundschaftscoaching selbstständig gemacht und wir beide dürfen auch seit 7 Jahren gemeinsam unterwegs sein und Freundschaft erleben. Wie kam es zu diesem Buch? Was begeistert dich an dem Thema Freundschaft?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Was mich an Freundschaft begeistert, ist, dass ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, wie Freundschaften zu tief vertrauenswürdigen Orten für mich geworden sind und gerade in Phasen, in denen es mir nicht gut ging, meine Freunde wirklich zur Seite standen. Wie es dann zum Buch kam, war eher ein bisschen zufällig. Wurde gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein Buch zu schreiben. Habe dann wirklich sehr intuitiv Freundschaft gesagt, aber hatte nicht geglaubt, dass es jetzt wirklich ein Buch daraus wird, um ehrlich zu sein.
Was macht für dich gute Freundschaft aus?
Gute Freundschaft macht für mich aus, dass ich wirklich sein darf, mich anvertrauen kann, manchmal auch zumuten darf, lernen darf, wirklich so zu sein und angenommen zu sein im gleichen Zuge. Und darüber hinaus aber auch eine große Lockerheit. Ich finde gemeinsam Lachen, Leichtigkeit, Alltag feiern total wichtig, was ganz Schönes in meinen Freundschaften. Gerade auch nach einem anstrengenden Tag, in einem anstrengenden Alltag, Freunde wirklich zu haben, mit denen man gut sein kann.
Jetzt könnte man ja sagen, Freundschaft ist doch eigentlich so ein Selbstläufer, so was Selbstverständliches, das geschieht nebenher. Freundschaft soll vor allem unkompliziert und pflegeleicht sein. Warum sollte man überhaupt über das Thema sprechen oder reflektieren, wenn es doch einfach so passiert?
Das sagen ganz schön viele Leute, dass sie sagen, hä, ist doch irgendwie selbstverständlich. Warum redet man auch nicht über das Atmen? Ist es irgendwie unsichtbar, doch einfach da? Und viele Menschen erleben ihre Freundschaften auch unkompliziert. Andere Menschen erleben Freundschaften aber auch als großen Schmerz. Und wiederum viele andere Menschen haben eine große Sehnsucht nach Freundschaft und erleben diese aber nicht. Und jetzt halt die Frage, warum sprechen wir nicht über Freundschaft? Weil wir es nicht gelernt haben. Und da würde ich dazu zu tendieren, das zu bejahen. Wir haben nicht gelernt, ich habe nicht gelernt in meinem Aufwachsen über Freundschaften zu sprechen, obwohl es meine wichtigen Beziehungen waren. Und da gibt es in unserer Gesellschaft so eine, ich würde es fast sagen, ein Freundschaftsparadox. Wir haben eine große Sehnsucht nach Freundschaft, die bis zum Lebensende hält. Da gibt es verschiedene Studien in den letzten Jahren, die zeigen, dass Freundschaften zum Lebensglück auf Platz 1 gewählt sind. Zu sagen, das trägt dazu bei, mit Freunden alt werden, Freundschaften zu erleben, die durch Höhen und Tiefen im Alltag tragen, danach sehen sich viele Menschen. Und gleichzeitig sollen aber Freundschaften ganz organisch ergeben, ganz locker sein. Aber ich sage immer, naja, so ganz organisch, locker, leicht wird man halt nicht zufällig miteinander alt.
Du hast gesagt, dass viele Menschen diese Sehnsucht nach Freundschaft haben, aber es irgendwie nicht so erleben. Woran liegt das?
Ich glaube, wir haben nicht gelernt, in Freundschaften wirklich zu bleiben. Man könnte sagen, auch bei Freundschaften gibt es so eine Anfangseuphorie, dass man jemanden kennenlernt und irgendwie eine coole Wellenlänge
so
erlebt.
So Honeymoon-Phase.
So Honeymoon-Phase, genau, gibt es auch bei Freundschaften. Und spätestens nach 2 Jahren, wenn dann der erste Konflikt auftaucht, haben viele nicht gelernt, in Freundschaftskonflikten konstruktiv dran zu arbeiten, das sichtbar zu machen, daran zu wachsen und die Freundschaft zu vertiefen. Dann sagt man, okay, nach 7 Jahren ändert sich oft eine Lebensphase und dann brechen viele Freundschaften weg. Ganz automatisch oft mit Lebensphasenveränderungen werden halt Freundschaften nicht weiter transportiert. Statistisch gehen wir nach Heirat, 50% der Freundschaften kommen da zu ihrem Ende. Sprich, es gibt sehr viele Dinge im Leben, die Freundschaften unterbrechen, auch zerbrechen und wenig Bewusstsein darüber, wie ist man in Freundschaften sprachfähig, das trotzdem zu weiterzuführen, zu halten, zu vertiefen, gerade wenn sich Dinge verändern.
Kann man Freundschaften überhaupt verbindlich leben? Also wie kann man das so gestalten, dass man wirklich sagt, okay, beim nächsten Konflikt oder nach 7 Jahren oder mit der Heirat ist dann nicht alles vorbei, sondern wir wollen wirklich dieses Freunde ein Leben lang irgendwie ausleben. Wie ist sowas möglich?
Dafür gibt es sicher nicht ein pauschales Rezept. Aber ich glaube, das überhaupt anzusprechen, zu sagen, ich habe da so eine große Sehnsucht, aber so wie ich Freundschaften lebe, und das musste ich mir zum Beispiel eingestehen, so wie ich Freundschaften lebe, so bleiben die nicht bis ans Lebensende.
Warum nicht?
Ich bin ein sehr konfliktscheuer Mensch. Wenn es hart wird, ziehe ich mich eher zurück. Um dann zu merken in Freundschaften, dass die oft eben so nach eben diesen 2 Jahren, dass ich mich da eher rausgezogen habe. Oder oft auch, wenn sich deine Lebensphase verändert hat, jemand geheiratet hat, Kinder bekommen hat, dass sich so verändert hat, dass ich so dachte, ah, okay, ist irgendwie leichter zu gehen, als zu bleiben.
Um nochmal zurückzukommen zu der ursprünglichen Frage nach der Verbindlichkeit, wie kann das konkret aussehen, dann eben nicht zu sagen, ich distanziere mich jetzt oder ich gehe, weil es einfacher scheint, sondern ich bleibe.
Und ich finde, genau dafür muss man halt über Freundschaft sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was bedeutet mir Freundschaft, was bedeutet dir Freundschaft. Und wenn 2 Leute an einer Freundschaft dranbleiben wollen, dann glaube ich, hat die auch eine hohe Chance, dass sie miteinander auch gelebt wird. Weil bei diesem Wunsch nach Freundschaft geht es ein Stück weit um das Gefühl nach Verbundenheit in Höhen und Tiefen des Lebens, aber es geht auch um Sicherheit. Und jetzt ist ja das Schöne an Freundschaften, dass sie eigentlich anders als jetzt eine Ehe, eben nicht institutionell gesichert werden können, sondern aus viel Freiheit bestehen. Aber Freiheit muss nicht Beliebigkeit oder Willkür bedeuten, sondern Freiheit kann auch bedeuten, dass ich dir als Freundin jeden Tag aufs Neue ein Geschenk mache. Aus Freiheit, nicht weil ich es muss, sondern weil ich will. Und viele Menschen fragen sich in ihren Freundschaften, ist die andere Person da, wo ich bin? Und jetzt hat man halt in Freundschaft nicht unbedingt dieses typische, wo stehen wir in unserer Beziehung Gespräch. Und die Frage ist, warum aber nicht? Wenn wir gemeinsam alt werden wollen und wenn wir gemeinsam alt werden wollen, wie schaffen wir das denn? In den Veränderungen des Lebens. Und da kann man sich sehr grundlegend verändern. Und ich glaube, das auszuhalten in Freundschaften, miteinander neu zu verhandeln, wie bleibe ich und was braucht es für dieses Bleiben? Und das hat dann damit zu tun, wie verhalten wir uns in Konflikten? Kann ich das neue Wissen, wenn du dich veränderst, in mein Freundschaftsbild integrieren? Fühle ich mich zurückgestoßen, wenn wir in Nähe- und Distanzkonflikte geraten? Und so weiter. Ich glaube, da gibt es, wie in anderen Beziehungen auch, super viel zu lernen, super viel zu entdecken. Und ich glaube, dass es in unseren Freundschaften viel mehr Potenzial gibt, als wir der Freundschaftsform, als wir dieser Beziehungsform zutrauen und ihr unterstellen.
Sind alle Beziehungen oder alle Freundschaften denn dazu ausgelegt, auch so bis zum Lebensende zu halten? Oder gibt es auch Freundschaften, die für eine bestimmte Zeit da sind?
Ich finde, das ist das Wunderbare an Freundschaften. Sie kommen in ganz unterschiedlichen Formen und Farben und auch Dauer. Und manche Freundschaften sind wirklich für eine Zeit gut und tief und relevant und passen dann vielleicht wirklich nicht mehr in ein verändertes Format. Ich glaube, es sind die wenigsten Freundschaften, die wirklich bis ans Ende halten. Aber was Menschen auch beobachten, ist, dass sich nicht alle Lebensphasen eignen oder gut eignen, um tiefe neue Freundschaften zu schließen. Angenommen, man ist Mitte 30, man ist umgezogen, man ist im Job, man hat Familie gegründet. Da ist keine Zeit, um viel in neue Freundschaften zu investieren. Und das ist aber dann die Phase, wo Leute auch Freundschaften vermissen. Und schlimmer noch, sie werden sie in ihren 40ern und 50ern und 60ern noch stärker vermissen. Sprich, die Frage ist, wo habe ich denn in Freundschaften investiert, damit die überhaupt halten können? Weil mit 60 einfach dann zu sagen, hey, wo sind Freunde, mit denen ich alt werde, ist ein bisschen eine andere Frage als mit 20. Und mit 20 habe ich in meiner Lebensphase einfach mehr Kapazität, in tiefe Freundschaften zu investieren, diesen Wert sichtbar zu machen, dabei zu bleiben. Und da diese Freundschaften können sich dann in anderen Lebensphasen auch als unkomplizierter erweisen. Aber sie müssen irgendwo angefangen haben.
Kann man Freundschaft deiner Meinung nach lernen? Also wenn es jetzt gerade, wenn wir jetzt an 40, 50, 60-Jährige denken, die an diesen Punkt in ihrem Leben kommen und realisieren, ich habe nicht so in Freundschaft investiert, wie ich das eigentlich hätte tun sollen und mir fehlen diese Freunde, ich habe diese Sehnsucht. Was kann man da tun?
Ich glaube, das erstmal anzusprechen und sichtbar zu machen, dass man da vielleicht auch einen Schmerz hat. Und ich habe viele Gespräche in meiner Beratung, wo gerade auch Leute in ihren 50ern, 60ern erstmal in so einen Trauermoment kommen, zu sagen, ich habe das nicht. Ich habe da irgendwas versäumt oder mir wurde es auch nicht nahegelegt und ich habe auch was übersehen. Und manchmal ist es ganz, wenn man da auch ins Gespräch geht, merken die haben Freunde, die potenziell etwas sein könnten. Und dann zu fragen, wie kann man bei sowas wieder ansetzen? Wo sind aber vielleicht auch neue Orte, um wieder neue Freundschaften zu schließen? Das Schöne an Freundschaften ist auch, sie sind ein Leben lang möglich. Neulich hat mir eine 66-Jährige geschrieben, die gesagt hat, sie hat erst vor 3 Jahren ihre beste Freundin kennengelernt und merkt jetzt nochmal ganz neu, was Freundschaft bedeutet und was Freundschaft bedeuten kann, was sie die ersten 63 Jahre ihres Lebens nicht erahnt hätte.
Du hast vorhin auch über Konflikte gesprochen und über Schweres in Freundschaften oder Veränderungen. Was darf Freundschaft kosten? Also gerade wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema kommen, dass es oft einfacher ist zu gehen oder die Freundschaft so ausschleichen zu lassen. Wie lange muss oder sollte ich in der Freundschaft auch investieren, obwohl es vielleicht schwierig ist? Oder wann ist auch der Punkt zu sagen, jetzt gehe ich?
Das hat mit sehr vielen auch individuellen Faktoren zu tun. Ne? Wie ist man eben in seinem Konfliktverhalten? Und manche Leute, die schnell gehen, die würde ich manchmal ermutigen wollen zu sagen, hey, wie würde das denn aussehen, in dieser Freundschaft auch zu bleiben? Was ist es denn das Opfer, wenn diese Freundschaft vielleicht nicht mehr so leicht zugänglich ist? Bedeutet das ein höheres Commitment in Kontakt bleiben? Was kannst du tun, um diese Freundschaft weiter zu pflegen? Oder ist halt, wenn zum Beispiel nach einem Umzug, ne, verändern sich sehr, sehr viele Freundschaften, welches Opfer wäre denn nötig, in dieser Freundschaft weiter zu bleiben? Und ich habe neulich mit jemandem geredet, auch in seinen 40ern, der gesagt hat, hey, mit unseren besten Freunden, die leben nicht vor Ort, da machen wir 2-mal im Jahr eine Woche, besuchen wir uns gegenseitig als Familie und es ist sau anstrengend. Es ist sau anstrengend, weil da viele kleine Kinder sind, aber es ist so notwendig, dass wir diese Freundschaft haben und wir kennen auch ihren Wert.
Also Formate zu finden, genau. Quasi, wie das weiter bestehen kann.
Ja, ich glaube, anders geht es nicht, als dass man eben miteinander Formate findet, um die Freundschaft auch zu kämpfen. Und dann eben auch sich selber fragt, was darf Freundschaft für mich kosten? Und es ist eine unbequeme Frage.
Definitiv, weil, ja. Du hast in deinem Buch ja auch ein Kapitel über das Thema Schluss machen. Das kennen wir ja auch so aus dem romantischen Kontext, diese Formulierung, ne? Schluss machen, man hat Liebeskummer. Kann man in Freundschaften tatsächlich Schluss machen oder enden die nicht einfach so und verlaufen sich?
Also viele verlaufen. Ne? Viele verlaufen sich. Manche bluten auch eher so ein bisschen aus. Und ich verwende da dieses eklige Bild, weil es sich für viele so anfühlt auch. Die bleiben mit diesem Schmerz von, irgendwie war es ein komisches Ende. Da war irgendwie ein Konflikt, da war ein Schmerz. Und es war kein klarer Cut, sondern ja, da ist sowas vor sich hin gesickert. Und das hemmt sie in ihren zukünftigen Freundschaften, sich zu öffnen, weil sie mit einem Schmerz leben, den sie aber nicht zur Sprache gebracht haben. Und sich fragen, war das eigentlich beidseitig? Und das kann manchmal Jahrzehnte zurückgehen. Ich habe eine alte Dame getroffen, die gesagt, ihr größter Schmerz in ihrem Leben war, als in ihren 50ern ihre beste Freundin damals gesagt hat, ich möchte die Freundschaft zu dir nicht mehr. Und das, wir sprechen 35 Jahre später nach diesem Ereignis und sie sagt, das war mein größter Schmerz, den ich hier erlebt habe. Das ist eine Wunde. Sprich, viele Freundschaften bluten aus, aber wie ich gerade auch gesagt habe, manche werden auch beendet. Mit mir selber wurde schon Schluss gemacht, wo jemand zu mir gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein.
Was hat es in dir ausgelöst in dem Moment?
Ich glaube, ich finde es ein Stück weit auch ein bisschen absurd, ne? Ich glaube, weil es kollidiert mit meinem Selbstbild. Wenn jemand zu mir sagt, du tust mir nicht gut und alles, was ich in meinem Leben will, ist Menschen gut tun, dann kämpft da natürlich etwas. Ich muss das aber auch anerkennen, weil wenn jemand sagt, du tust mir nicht gut oder ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, dann möchte ich auch diese Freiheit haben, die Freundschaften ausmacht, zu sagen, ey, ich wünsche mir natürlich, dass du das tust, was gut für dich ist und für dich sich richtig anfühlt. Sprich, auch da gibt es irgendwie so ein Paradox oder auch so ein Spannungsfeld zu sagen, lasst uns doch irgendwie lernen, auch in Freundschaften irgendwie besser Schluss miteinander zu machen, weil ein klares Ende auch wirklich für Klarheit schafft, für Klärung sorgt, Klarheit schafft, so rum. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, warum will ich denn manchmal vielleicht eine Freundschaft nicht mehr?
Hast du auch schon mit Leuten Schluss gemacht, also andersrum?
Nicht so explizit. Ich glaube, ich bin eher der Rausschleicher und hoffe, dass dann vielleicht Person merkt, dass ich mich weniger melde. Ist nicht die feine Art. Ich glaube, ich möchte auch eher lernen zu sagen, hey, wie macht man sowas gut? Ich habe neulich mal in einem Gespräch eingestehen müssen, dass ich die Freundschaft nicht auf der gleichen Ebene empfinde. Und es hat mich echt Überwindung gekostet. Weil es ist nicht leicht, auch über sowas zu sprechen, weil es berührt tief in uns eine Sehnsucht und auch eine Angst, den anderen natürlich nicht verletzen zu wollen. Ich möchte nicht verletzt werden und das hält mich in Freundschaften zurück. Ich möchte aber auch nicht verletzen und das hält mich auch in meiner Ehrlichkeit zurück. Und dann ist ja so spannend, aber wir empfinden ja als Menschen alle so. Wir sehnen uns alle nach Freundschaft und haben alle auch unsere Lernfelder, weshalb wir nicht so ehrlich und nicht so verletzlich sein können, wie es vielleicht gut wäre und wie für wirklich viel Tiefe in Freundschaften sorgen würde.
Du bist ja nicht nur Autorin und Freundschaftscoachin, sondern auch Theologin und Pastorin. Das klassische biblische Beispiel für Freundschaft ist ja die Geschichte von David und Jonathan. Aber in der Bibel finden wir auch noch ganz viele andere Beispiele oder ganz viele andere Hinweise auf Freundschaft. Welcher biblische Aspekt begeistert dich gerade, wenn du auf das Thema Freundschaft blickst am meisten?
Am meisten? Für mich war es so ein richtiger einschneidender Moment, als ich gecheckt habe, was Jesus in Johannes 15 sagt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und ich finde es so krass, dass Jesus die größte Liebe in den Kontext von Freundschaft stellt. Ne? Ich fand das wirklich so, ja, war einfach ein krasser Moment, das irgendwie mal so festzustellen und damit dann auch gerade in Kirche und auch in christlichen Kreisen über das Thema Freundschaft mal anders zu denken. Weil was Jesus hier für einen Horizont aufmacht zum Thema Freundschaft, hat mit Hingabe zu tun, hat mit Opferbereitschaft zu tun. Und da sind wir bei dem Thema, was darf Freundschaft kosten? Freundschaft hat Jesus alles gekostet.
Und das, er wurde ja auch von seinen engsten Freunden verraten, hintergangen.
Ja, also wenn man über toxische Freunde spricht, let's talk about Judas, ne? Also da hat Jesus in seinen engsten Freundschaften jemand, der es nicht gut mit ihm meinte, ihn sogar für Geld verraten hat. Und Jesus sagt so etwas, aber eben genau über Menschen, von denen er weiß, dass sie ihn verraten werden oder verleugnen wollen werden. Petrus ist vielleicht nicht ganz so toxisch wie Judas, aber wird sich in Jesus schwerster Stunde nicht als treuer Freund zeigen.
Und abwenden.
Und abwenden. Und hat davor noch voll beteuert, hey, Jesus mit dir bis ans Ende des Lebens. Und er wird es nicht beweisen. Und das finde ich eigentlich den krassesten Aspekt. Und den empfinde ich auch als sehr hoffnungsvoll für unsere Freundschaften, dass Jesus erstmal so einen krassen Horizont aufreißt über Freundschaften. So, das ist möglich. Das ist nicht in jeder Freundschaft so. Und Jesus lebt aber Freundschaft gegenüber Menschen, die nicht das Gleiche auch geben werden. Und es ist eine Einladung an uns in die Freundschaft mit Jesus. Aber es erinnert uns auch daran, dass Freundschaft bei Jesus mehr fragt, hey, wie kann ich eine gute Freundin sein? Wie kann ich ein guter Freund sein? Anstatt zu sagen, hey, beweist erstmal, warum es sich lohnt für mich, eure Freundin, euer Freund zu sein. Weil das Krasse ist ja gerade auch bei Jesus und Petrus, dass Jesus Petrus hinterhergeht. Petrus hat Mist gebaut, aber Jesus geht Petrus hinterher und hat eine Frage. Und die Frage ist, liebst du mich? Und das berührt mich gerade auch zum Thema Freundschaft sehr, weil wir viel bei Freundschaft viel Erwartung an das Format, was hat Freundschaft mir zu geben, was bringen mir Freunde, anstatt zu fragen, hey, wie kann ich lernen? Wie kann ich lernen, eine richtig gute Freundin zu werden, ein richtig guter Freund zu sein? Und dann sind wir beim Thema Jüngerschaft. Und deswegen finde ich es manchmal witzig, wie gerade oft in christlichen Kreisen nach der Relevanz von Freundschaft gefragt wird. Und ich denke so, come on, Jesus hat das vorgelebt, ne? Und lädt uns ein und fordert uns dazu heraus.
Ich möchte da an der Stelle nochmal nachhaken. Du hast gesagt, es geht vor allem darum zu sagen, wie kann ich, also bei mir selbst anzusetzen, wie kann ich eine bessere Freundin, ein besserer Freund sein? Wie kann ich da wachsen? Was sind da so praktische Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, die wirklich sagen, ich möchte darin wachsen, besser zu werden?
Frag mal deine Freunde, frag mal ganz ehrlich deine Freunde, was du für blinde Flecken hast. Dazu hat mich mal meine Mentorin aufgefordert, meine 10 engsten Freunde zu fragen, was sie für blinde Flecken an mir sehen. Und das Coole daran ist, es kostet ein bisschen Überwindung, aber es macht ganz viel sichtbar. Welche Freunde sich darauf melden, was sie sagen und wie man dann auch darüber ins Gespräch kommt. Und das hat spannenderweise für mich voll auch aufgedeckt in der Zeit, wer sind so meine engsten Freunde? Wie melden die sich auf so eine Frage und haben die wirklich im Blick, dass ich da wachse auch. Und mal bei sowas anzufangen, ein ehrliches Gespräch zu führen, eine Meinung einzuholen, was ich denn auch wirklich für eine Freundin bin. Ich kann mich ja für voll die tolle Freundin halten, meine Freunde finden aber nicht. Genau, ich finde, das ist ein sehr guter Anfangspunkt.
Du schreibst auch in deinem Buch ein Kapitel über das Thema Freundschaft mit Gott und nennst es deine wichtigste Beziehung. Wie sieht es konkret aus? Wie sieht die Freundschaft zwischen dir und Gott aus?
Es ist ein ganz starkes Gefühl, es ist wie so ein allumfassender Rahmen zu dem Thema. Ich hatte mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Franzi, wenn du mit auf der Party bist, dann gibt es mir ganz viel Sicherheit, da auch sein zu können. Da fühle ich mich da weiß ich, da ist eine Person, die mich sieht und liebt. Und ich würde sagen, das drückt für mich im Kern das aus, wie ich mich mit Gott fühle. Da ist jemand in dieser Welt, der hat mich im Blick, der liebt mich, der nimmt mich an, wie ich bin und der hat mein ganzes Leben auch in seiner Hand. Und deswegen ist diese tiefe Sehnsucht in diesem Leben wird tatsächlich in Gott gestillt und in der Freundschaft zu Gott erlebt. Und es ist für mich, Freundschaft mit Gott bedeutet für mich, dass es meine Ausgangsbasis ist, von der ich losgehe, aber es ist auch mein Ziel, zu dem ich hinlaufe und eine bleibende Quelle, aus der ich lebe, in meinem Alltag, in meinem Dienst, aber auch in meinen Freundschaften. Und das ist beim Thema Freundschaft mit Gott so was Besonderes, dass sie nicht wie andere Beziehungen ist, dass sie jetzt komplett auf Augenhöhe ist oder sich mit einer menschlichen Freundschaft nur vergleichen lässt. Aber ich finde es ganz spannend, als es darüber geht, wo beschrieben wird, die Freundschaft zum Beispiel mit Mose und Abraham im Alten Testament, gibt es immer einen Aspekt trotzdem von Gott und Abraham, sorry, ja, Gott und Mose, Gott und Abraham, dass Gott sich auch ihnen anvertraut. Er gibt ihnen einen Auftrag, er gibt Einblick. Und das macht Freundschaft mit Gott auch aus, dass mir auch etwas von Gott anvertraut wird und zugemutet wird. Und Freundschaft zu Gott bedeutet eben dieses tiefe Verbundensein mit ihm und gleichzeitig diesem das Herz Gottes auch sehen zu wollen und in meinem Leben entfalten zu sehen. Ja.
Du hast vorhin auch über das Potenzial der Freundschaft gesprochen und gesagt, dass du in Freundschaft ganz viel Potenzial siehst. Und jetzt die Abschlussfrage an dich. Was ist das Potenzial, das in Freundschaft steckt? Warum lohnt es sich, in Freundschaft zu investieren, auch dann, wenn es hart ist oder auch dann, wenn Dürrezeiten kommen?
Ich glaube, dass diese Sehnsucht, mit Freunden alt werden zu wollen oder dass Freundschaften wirklich die Weggefährten sind in Höhen und Tiefen, das muss kein Traum bleiben. Das muss nicht eine unerreichbare Sehnsucht bleiben, sondern ich glaube, dass wir da Schritte gehen können, dieses Potenzial wirklich zu erleben und Freunde als etwas an Ressource und Resonanzraum und unser Dorf, mit dem wir unterwegs sind in diesem Leben, gerade in einer isolierten Welt, erfahren dürfen. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und dieses Plädoyer für Freundschaft. Schön, dass du da warst, Franzi. Sehnsucht, Freundschaft, das war unser heutiges Thema. Wir haben über den Wert von Freundschaft gesprochen und darüber, dass man sie nicht dem Zufall überlassen sollte. Denn rein zufällig wird man eben nicht miteinander alt. Nächsten Monat geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.